Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Achtung, Achtung, jetzt kommt erstmal eine wichtige Durchsage.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise der Sonderaushänge oder wenden Sie sich an unser Servicepersonal.
Kennt ihr die Stimme? Falls nein, ihr werdet sie noch kennenlernen. Diese Stimme gehört nämlich zu Heiko Graul. Der hat sämtliche Ansagen für die Deutsche Bahn neu eingesprochen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwann in Hagen oder in Buxtehude oder in Berlin oder sonst wo am Bahnhof steht, dann werdet ihr diese Stimme hören. Das ist eine von mehreren Verbesserungen, die die Deutsche Bahn heute vorgestellt hat. Es waren noch einige andere dabei, unter anderem auch bequemere ICE-Sitze. Besprechen wir alles im aktuellen Podcast vom Update heute am Mittwoch, den 23. Oktober. Auch noch ein Thema bei uns, das wirtschaftliche Interesse und Engagement von China und Russland in Afrika. Präsident Putin hat heute ja über 40 afrikanische Staats- und Regierungschefs eingeladen nach Sotschi in Russland am Schwarzen Meer zum Afrika-Gipfel. Und auch der Präsident von Namibia war dabei. Das ist ein Land, an dem Wladimir Putin großes Interesse hat.
Ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit kann der Uranabbau in Namibia sein. Russland als Vorreiter im Bereich Atomenergie und Namibia als großer Produzent von Uran. Wir können gute Partner werden.
Wo Russland und China in Afrika bereits aktiv sind, was sie sich davon versprechen, das klären wir mit unserer Korrespondentin Antje Diekans. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Speichel, Sperma, Haare, wenn die Polizei das an einem Tatort findet, dann kann sie daraus theoretisch jede Menge ablesen, denn da steckt überall DNA drin. Und deshalb gibt es bei bestimmten Verbrechen eben auch eine DNA-Analyse, mit der kann man zum Beispiel erkennen, ob ein Täter oder eine Täterin dabei gewesen sein muss. So, und das Ganze soll jetzt erweitert werden. Die Ermittler sollen mit der DNA-Analyse auch die Haut, die Haar- und die Augenfarbe ablesen können. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht. Das Ganze läuft unter dem Schlagwort genetisches Phantombild. Und was das bedeuten würde, unser Reporter Martin Krinner hat das mal durchgespielt.
Nehmen wir mal an, ich würde morgen eine Bank überfallen. Ich stehe also mit gezogener Waffe am Schalter und warte darauf, dass ich endlich die Tüte mit dem Geld kriege. Da fliegt mir ein Staubfussel in die Nase und ich muss niesen. Und dabei versprühe ich eine Fontäne von Rotz und Speichel auf den Boden. Jetzt habe ich Glück und komme mit meiner Beute davon, aber meine DNA-Spuren, die kriege ich dummerweise nicht eingesammelt. Und darüber freut sich jetzt die Spurensicherung.
Von der extrahierten DNA machen wir dann zunächst eine Library, nennt sich das. Diese wird dann auf dem Gerät sequenziert und mittels der Software ausgewertet.
Sagt Thorsten Hadriss. Er ist Mitarbeiter im Bereich genetische Forensik im Bayerischen Landeskriminalamt und lange Zeit durfte auch er nur einen genetischen Fingerabdruck nehmen. Der dient aber anderen Zwecken. Die Polizei kann mich damit als Täter überführen, nachdem sie mich geschnappt hat, zum Beispiel wegen einer besonders guten Zeugenaussage. Aber eine Auswertung meiner DNA, um mich zu finden, also um ein DNA-Phantombild von mir zu bauen, das war auch in Bayern die längste Zeit verboten. Bis zum neuen Polizeiaufgabengesetz vom Mai 2018. Jetzt ist es dort erlaubt und der Bund will gewissermaßen nachziehen. Und Hadriss darf jetzt in meiner Gendatei einiges ablesen.
Als Ergebnis erhalten wir dann diese Vorhersagen für Augenfarbe, Haarfarbe, Herkunft.
Allerdings ist das eben nur eine Vorhersage und die ist ähnlich zuverlässig wie die fürs Wetter. Mal stimmt's und mal nicht. Das Bundeskriminalamt selber sagt, meine Augenfarbe kriegen sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% raus. Und das klingt ja eigentlich schon mal ganz schön gut. Meine Haarfarbe ist aber etwas schwieriger. Da ist die Trefferquote nur 75-90%. Und bei meinem biologischen Alter liegen sie wahrscheinlich 3-5 Jahre daneben. Das Problem ist jetzt aber, bei diesen Punkten sind die Aussagen von Zeugen ähnlich zuverlässig und das sind Merkmale, die sich relativ leicht verändern lassen, mit Perücken, Kontaktlinsen oder ähnlichem. Und das BKA räumt ein, fast überall auf der Welt haben Menschen dunkle Haare und dunkle Augen. Ein entsprechendes Ergebnis ist also nicht so wahnsinnig hilfreich. Extrem zuverlässig, mit einer 100%-Quote, ist eigentlich nur ein Merkmal, nämlich die sogenannte biogenetische Herkunft eines Menschen. Also die Frage, woher kommt er bzw. seine Vorfahren. Die ist aber hoch umstritten und soll auch erstmal verboten bleiben.
Wenn man anfängt, solche Daten zu speichern, dann ist man eben wirklich ruckzuck in rassedatei-ähnlichen Logiken drin. Und das geht unter ganz vielen Gesichtspunkten überhaupt nicht.
Sagt Konstantin von Notz, Rechtspolitiker bei den Grünen. Und er kennt einen Fall, in dem etwas Ähnliches passiert ist. Im Mordfall an der Polizistin Michelle Kiesewetter lieferten angeblich Wattestäbchen einen Hinweis, an denen die DNA einer Roma-Frau hing. Ihr Profil tauchte dann auch immer wieder bei Ermittlungen auf in anderen europäischen Ländern, bis sich herausstellte, dass der NSU für den Mord verantwortlich war und die Roma-Frau die Wattestäbchen in der Fabrik nur verpackt hat.
Tatsächlich war die Mitarbeiterin, die da drauf genießt hat, aus Polen. Also auch da kann man schon gut sehen, wie irreführend es ist, wenn man sich auf solche Spuren im Zweifel verlässt. Und in dem Fall war es eben eine Fehlspur.
Theoretisch wäre es jetzt noch möglich, rauszufinden, ob ich eine Glatze habe oder bald eine bekomme, ob ich rauche oder anderweitig suchtgefährdet bin, ob ich wahrscheinlich Gallensteine bekomme oder einen Herzinfarkt oder welches Ohrenschmalz ich produziere. Das sagt jedenfalls der Kriminalbiologe und DNA-Spezialist Marc Benecke. Aber das wird der Polizei wahrscheinlich nicht helfen, mich zu finden. Und deswegen hält er auch nicht allzu viel vom DNA-Phantombild.
Es könnte zu 80% vielleicht interessant sein, ob jemand asiatische Vorfahren hat, ob er möglicherweise eine dunklere oder hellere Hautpigmentierung hat und vielleicht sogar eine Wahrscheinlichkeit für die Augenfarbe hat. Aber ob das für Ermittlungen so wichtig ist, wie wir uns das jetzt gerade so sehr wünschen, das wage ich als jemand, der das seit 25 Jahren macht, echt zu bezweifeln.
Die Augenfarbe kann man daraus ablesen, aber auch, ob man zum Beispiel eine Veranlagung hat zu Gallenstein oder zu einem Herzinfarkt, sogar wie viel Ohrenschmalz man produziert. Das alles kann man ablesen an unserer DNA. Und mit dem genetischen Phantombild sollen Ermittler bald in Deutschland noch mehr über Tatverdächtige rausfinden können. Was genau, darüber habt ihr eben eigentlich schon alles erfahren. Jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal einschätzen lassen aus rechtsmedizinischer Sicht. Und zwar mit Marc Makito Benecke, der ist Kriminalbiologe. Schönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend.
Marc, das Bundeskabinett hat heute diesen Gesetzesentwurf verabschiedet. Du siehst das kritisch. Warum?
Ja, also kritisch würde ich nicht sagen, aber ich bin ein hemdsärmeliger Mensch, der sehr viele praktische Fälle halt hat. Ne? Also wir haben jetzt sind bei Fall 1700 irgendwas oder so. Und in den meisten Fällen spielt das genetische Phantombild, wie ihr das vorhin schon eingespielt habt, halt einfach keine so eine große Rolle, weil du könntest natürlich auf diese Ohrenschmalz-Sache tatsächlich gehen, wenn du jemanden in Hotels verfolgst oder so. Aber will man da seine Zeit wirklich mit verbringen oder mit der Augenfarbe oder der Haarfarbe, die jeder kinderleicht ändern kann und die vielleicht auch von der Überwachungskamera auch nicht wieder rausgerechnet werden können durch irgendeinen Filter? Also es ist wirklich eher eine praktische Frage. In den Niederlanden ist das ja schon ganz, ganz lange erlaubt. Mhm. Und da wird es trotzdem kaum angewendet. Ein anderes Verfahren hat sich als viel, viel aussagekräftiger erwiesen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch interessanter, was die neue Gesetzgebung angeht. Nämlich, dass du unbeteiligte Verwandte aus der Datenbank ziehen kannst. Zum Beispiel bei MyHeritage, wo Millionen von Menschen schon freiwillig einzelne Teile ihrer Erbsubstanz haben einspeichern lassen. Ich auch. Mhm. Und dann, wenn du eine Spur am Tatort hast, kannst du in dieser Datenbank gucken, ob jemand eine ähnliche DNA hat. Und das muss natürlich erstmal erlaubt werden, weil alle haben es freiwillig gemacht, nur der Täter oder die Täterin vielleicht nicht.
Ach so, da umgekehrt geht man dann quasi ran, okay.
Genau.
Ja, ich meine, du sagst jetzt gerade, ne, du bist hemdsärmlich, du bist ein Mann aus der Praxis, du hast eigentlich den Eindruck, andere Methoden sind vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser geeignet, um da weiterzuhelfen. Was wären denn noch Alternativen? Wir haben auch schon mal mit dir in Deutschlandfunk Nova drüber gesprochen, ich kann mich dran erinnern, über diese sogenannte Isotopenanalyse. Was ist das zum Beispiel?
Genau, also ich will nur mal sagen, diese Verwandtschaftsanalyse, die ist super, ne? Wenn erstmal genügend Leute freiwillig ihre Erbsubstanz in eine sozusagen legale Datenbank dann einstellen, nicht sozusagen, sondern tatsächlich legal, dann hast du natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug. Aber die Isotopenanalyse beruht darauf, dass das insbesondere, was du an Flüssigkeiten aufnimmst und in deinem Essen ist ja auch immer Wasser drin, das stammt häufig aus der Region. Also selbst wenn du die ganze Zeit nur Fertignahrung isst, dann hast du ja immerhin dir das Wasser entweder im Kaffee oder im Tee oder sonst wo zubereitet. Und diese Bestandteile sind in jeder Region auf der Welt ein bisschen verschieden. Jetzt brauchst du wieder eine Datenbank natürlich. Also wenn du jetzt einen Knochen aufsägst oder irgendwo nachschaust, wo sich eine Leiche, bevor sie eine Leiche war, aufgehalten hat, dann kannst du gucken, wo sie räumlich zeitlich war. Also wann war sie wo, in welcher Region, in der Tschechischen Republik, in Nordeuropa. Manchmal kann das auch eine ganz kleine Region sein, wo seltsame chemische Bestandteile oder seltene oder nicht so seltene, aber in einer seltenen Zusammenstellung mit anderen auftreten. Und dann hast du immerhin schon mal einen Hinweis, wo du nicht gucken brauchst oder wo du mal gucken solltest. Das zusammengenommen mit allem anderen, Handyüberwachung, da kann man natürlich mittlerweile auch massenhaft räumlich-zeitliche Bilder liefern und einigen anderen Methoden, knüpft eigentlich schon ein wirklich richtig hartes Netzwerk, dass, wenn man das ausschöpfen möchte, eigentlich sehr leicht die Ortung von Menschen oder das Bewegungsbild von einer jetzt toten Person darstellen kann.
Ah, okay, das heißt, du würdest dann, ich sag jetzt einfach mal, empfehlen, so eine Kombination aus unterschiedlichen Ermittlungsmethoden. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, eben Handy überwachen und dann diese Isotopenanalyse und noch ein paar andere Sachen?
Ja, genau, so wird das eigentlich auch gemacht. Das gab ja mal eine Volkszählung und ein Volkszählungsurteil in Deutschland, das ist schon sehr lange her. Und da haben die damaligen Juristen und Juristinnen schon ganz richtig gesagt, die Daten an sich sind gar nicht das Problem, die Verknüpfung ist das Problem. Und haben dann gesagt, da muss man vorsichtig sein, dass die Daten eben auch genügend anonymisiert erhoben werden. Aber in der Kriminalistik möchtest du es ja gerade de-anonymisieren, da möchtest du ja gerade rauskriegen, wer es ist. Und das ist der Trick, den auch jeder Geheimdienst anwendet. Jede einzelne Information für sich genommen ist vielleicht nicht super toll oder super treffend, scharf. Aber wenn du sie zu einem mosaikartigen Bild zusammensetzt, dann erhöht sich die Auflösung und dann kriegst du raus, was passiert. Also auch die Polizisten und Polizistinnen wenden immer mehrere Methoden an und vertrauen jetzt nicht, wie man das in so einem Science-Fiction-Krimi gerne hätte, auf ein genetisches Phantombild, wo dann echt ein Gesicht rauskommt. Also so funktioniert es sowieso nicht.
Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn die Ermittler sich erst gar nicht so irre lange damit aufhalten müssen, beziehungsweise schneller an der Lösung wären. Aber das Problem wird wahrscheinlich nicht so schnell zu beheben sein, oder?
Du meinst in Bezug auf das Phantombild?
Ja, überhaupt eben schneller herausfinden zu können, ob der Tatverdächtige dann auch wirklich der Täter war oder die Täterin.
Ja, na klar. Also du hast natürlich immer noch, was dann vor Gericht eine Rolle spielt, die Frage, hatte diejenige Person überhaupt ein Motiv und eine wirklich in dem Moment die Gelegenheit, die Tat zu begehen, weil anders darfst du jemanden gar nicht verurteilen. Das ist allerdings für uns als Kriminalbiologen und Kriminalbiologinnen jetzt gar nicht so wichtig, weil wir natürlich nicht für die Juristen und Juristinnen mitdenken. Das heißt, wir müssen erstmal das Fundament gießen für den Fall aus möglichst vielen Säulen. Wie du schon vorhin meintest, je mehr Methoden man anwendet, umso stabiler, umso solider ist das Fundament. Darauf baut die Polizei sozusagen das Haus, das steht auf diesem Fundament und dann kommt am Ende noch eine rechtliche Beurteilung, das wäre dann sozusagen wie, wenn die Familie einzieht in das Haus, ob sie dann auch gefällt oder nicht. Also das sind völlig getrennte Phasen und wir beschäftigen uns sozusagen nur kauzig mit den Mosaiksteinchen und den Säulen des Fundamentes und das war es auch schon.
Naja, aber es ist eben eine wichtige und grundlegende Arbeit. Vielen Dank, Marc, an dich für die Erklärung. Schönen Abend noch. Das genetische Phantombild soll kommen. Kriminalbiologe Marc Benecke hat es uns noch mal eingeschätzt hier in Deutschlandfunk Nova, wie man das Ganze bewerten kann. Er empfiehlt an sich lieber ein paar andere Ermittlungsmethoden und er hat es erklärt in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, klar, es ist leicht, sich über die Bahn zu ärgern, ne? Gibt ja auch viele Sachen, die einfach nicht gut laufen. Also entweder man bekommt eine falsche Auskunft oder der Zug kommt total verspätet oder gar nicht. Alles schon erlebt, mehrmals pro Woche, mehrmals am Tag. Allein wegen fehlender Lokführer sind in diesem Jahr schon 3.900 Züge ausgefallen. Das ist heute noch bekannt geworden über einen geleakten Brief. Und im September war mehr als jeder vierte Zug unpünktlich. Das sagt die neueste Statistik. Heute hat die Deutsche Bahn zur Veranstaltung Mobilität erleben geladen und hat Verbesserungen vorgestellt. Zum Thema Pünktlichkeit allerdings nur so halb. Es ging mehr um Infoportale, Chatbots, Sitze im ICE, Komfort am Bahnhof und die neue Ansage mit Männerstimme. Pascal Fischer, unser Reporter, hat jetzt die Details für euch. Also Pascal, klingt insgesamt hier die ganze Geschichte mit Chatbots und Infoportale, klingt so ein bisschen nach Vollautomatisierung oder gehe ich da so weit, zu weit?
Nö, das ist schon die Richtung. Reiseaufkünfte erteilt jetzt schon ein neuer Chatbot, eine künstliche Intelligenz via App oder Computer. Da kannst du also deine Fragen eintippen. Standardfragen zu Abfahrtzeiten eher. Wenn es komplizierter wird, dann meldet sich auch ein menschlicher Mitarbeiter dort. Dann hat die Bahn auch die Informationskanäle zusammengeführt. Heißt, die Bahnhofsanzeige und deine App zum Beispiel werden hoffentlich endlich dieselbe aktuelle Info auswerfen. Übrigens dann auch die Zugreihung am Bahnsteig.
Oh, die legendäre
Zugreihung. Ja,
die hat schon für viel Spaß gesorgt. Ja?
Finde ich auch toll. Neue Anzeigen gibt es bundesweit auch schon in 60 Städten. Mehr sollen folgen.
Was ist mit Umsteigen im Nahverkehr? zum Nahverkehr?
Ja, dieses Umsteigen, das möchte die Bahn immer weiter in ihre Bahn-App integrieren. Also Infos und Ticketkauf, alles dort dann möglich. Besonders detailliert ist die neue individuelle Umsteigeprognose dann bald in der App. Das erklärt Dr. Michael Peterson, der ist Vorstandsvorsitzender der DB Fernverkehr AG.
Dann wird dort berücksichtigt, in welchem Wagen Sie sind, wie der Zug gereiht ist, wie lang der Laufweg ist. Und dann kriegen Sie tatsächlich Ihre individuelle Umstiegsprognose. Für diesen Umstieg brauchst du jetzt 4 Minuten im normalen Lauftempo. Und dann schaffst du noch den anderen Zug.
Ja, also du kannst sogar einstellen, ob du ohne oder doch mit Gepäck oder mit Kinderwagen unterwegs bist. Dann wird das alles ausgerechnet. Dein Weg von Zug zu Zug kriegst du dann auf einem Bild sogar dargestellt. Ansonsten sollst du dir mit der App im Zug auch noch Essen am Platz bestellen können.
Individuelle Umstiegsprognose. Das ist, glaube ich, heute Abend schon mein Lieblingswort. Ja, was ist denn mit den Sitzen? Du hast mir schon verraten, die Sitze sollen bequemer werden.
Ja, diese Sitze im ICE 4 fanden wohl viele Kunden unbequem und zu hart. Und jetzt gibt es Lederarmlehnen überall, Kopfstützen mit Memory-Schaum. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn, der ist relativ zufrieden.
Die Sitze der ersten Klasse hat man deutlich verbessert. Auch zusätzliche Dinge noch eingebaut, wie USB-Steckdose und einen vernünftigen Getränkehalter. Für die zweite Klasse sieht es deutlich magerer aus.
Ja, in der ersten Klasse sind die Sitze nämlich ein bisschen breiter noch gestaltet. Ab März 2020 rüstet die Bahn insgesamt um, also alle ICE 3 und 4.
Am Bahnhof macht dann auch eine Männerstimme bald die Ansagen, haben wir eben schon mal ganz kurz reinhören können. Ist das zeitgemäß? Was ist das?
Ja, die Bahn wollte eine angenehme Stimme, hat sie gekriegt. Sie hat einen Wettbewerb veranstaltet. Die Fahrgäste haben die Stimme mit ausgesucht, erklärt Michael Peterson von der Deutschen Bahn.
Die Stimme ist prägnant, die ist toll, die hört sich gut an. Und von daher hat in diesem Fall jetzt ein Mann gewonnen. Das war einfach ein völlig offener Auswahlprozess. Und wenn dann ein Mann besser ist und die Stimme von den Fahrgästen dort besser ankommt, ja, dann ist das eben auch die richtige Wahl.
Jo, also kein Rückfall ins Patriarchat mit Mann macht Ansage und so weiter. Flächendeckend zu hören in 2 bis 3 Jahren, in einigen Bahnhöfen schon Ende des Jahres. Fun Fact, der Sprecher musste nicht jeden Satz einsprechen, der musste viel einsprechen, aber die Laute setzt das System zum Teil dann intelligent zusammen.
Um Pünktlichkeit geht es dann aber am Ende gar nicht bei dem, was heute vorgestellt worden ist, ne?
Ja, nö, nur um die Information über die Pünktlichkeit und um den Komfort. Karl-Peter Naumann von ProBahn, der ordnet das alles heute so ein.
Das sind die Probleme, die die Bahn selbst lösen kann. Über neue Sitze kann sie eigenständig entscheiden. Die fehlende Infrastruktur, die unsinnigen Planungsregeln, die wir haben, das ist etwas, was nur durch die Politik und zusammen mit der Politik zu lösen ist.
Ja, auch Naumann wünscht sich am Ende mehr Züge, mehr Pünktlichkeit, mehr Infrastruktur. Die Bahn hat mir gesagt, sie arbeitet dran.
Die Deutsche Bahn hat heute Serviceverbesserungen vorgestellt. Einschätzungen und Infos dazu von unserem Reporter in Deutschlandfunk Nova im Update, Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reisepläne können sich ändern, auch die vom chinesischen Außenminister. Der war in dieser Woche auf Europareise, sollte eigentlich auch nach Deutschland kommen, nach Berlin. War dann aber nicht. Er ist nur nach Frankreich und in die Schweiz gefahren. Das war's. Offenbar ist das nicht das erste Mal gewesen, dass der Außenminister von China auf Gespräche mit deutschen Diplomaten verzichtet hat. Am Rand der UN-Generalversammlung hat er ein gemeinsames Frühstück mit Heiko Maas platzen lassen. Ja, was bedeutet das jetzt? Ist das Zufall? Ich habe mir mal ein paar Einschätzungen geben lassen von Thomas Jäger. Der ist Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Herr Jäger, die dpa, die Nachrichtenagentur, schreibt, China hätte, ich zitiere, Deutschland ins diplomatische Tiefkühlfach gepackt. Das klingt ja fast dramatisch. Ist das auch so aus Ihrer Sicht?
Das ist dramatisch. Aber es ist eine Folge der deutschen Außenpolitik, die nicht so richtig einen Zugang zu China findet. Da haben sich einfach die Bedingungen geändert. Wenn man mal ein paar Jahre zurückschaut, 2007, da traf die Bundeskanzlerin den Dalai Lama im Kanzleramt. Das Geschrei war groß, aber China konnte hier nicht viel unternehmen. In den 12 Jahren aber hat sich die Welt geändert. Und China hat einen ganz anderen Anspruch, wie man das betrachtet. Das hat einen anderen Anspruch, wie man mit dem Land umgehen soll. Und da war es dann jetzt ein diplomatischer Skandal, dass Heiko Maas, der Bundesaußenminister, Joshua Wong aus Hongkong getroffen hat, dass er eingeladen wurde.
Also den Anführer der Proteste. Mhm.
Ja, der war eingeladen. Eine Zeitung hatte in Berlin ein Fest gegeben. Er ist dann in Berlin gelandet, hat den Bundesaußenminister getroffen. Und das hat richtig Krach gegeben in den diplomatischen Beziehungen. Eigentlich laufen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China gut. Da knackst an ganz vielen Stellen, wo man sich nicht einig ist. Aber das könnte man alles lösen. Aber dieses Moment, dass die Deutschen eben keine Rücksicht genommen haben auf das große Problem, das China momentan mit Hongkong hat, das hat jetzt so ganz aktuell dazu geführt, dass es Feuer in den Beziehungen gibt.
Dann gucken wir nochmal auf Donald Trump. Der scheint ja auch kein großes Interesse an Deutschland zu haben. Also der ist jetzt seit 3 Jahren im Amt als US-Präsident, war aber noch nie zu einem offiziellen Staatsbesuch in Deutschland. Woran liegt das, an Deutschland oder an Donald Trump?
Ja, das liegt daran, dass die deutsche Diplomatie insgesamt uninteressanter geworden ist für die Großmächte, sowohl für Russland, mit denen man im Sanktionsstreit liegt, als auch mit China, wie wir eben gesprochen haben, und für die Amerikaner allemal. Sie wissen eigentlich nicht, was sie von den Deutschen wollen. Denn immer dann, wenn die USA irgendeinen Vorstoß unternehmen, wie in der Iran-Politik, der Klimapolitik, da machen die Deutschen das Gegenteil. Und warum soll man mit so jemandem reden? Also Deutschland ist inzwischen so diplomatisches Flyover-Country. Da geht man drüber weg, trifft jemanden in Polen, jemanden in Großbritannien und fliegt dann wieder weg. Auch sein Außenminister hat über 1 Jahr im Amt gebraucht, bis er dann nach Deutschland kam und das zu einem richtig kurzen Besuch, Viertelstunde mit dem Bundesaußenminister, Dreiviertelstunde mit der Bundeskanzlerin. Deutlicher kann man eigentlich das Desinteresse nicht zeigen.
Flyover Country, Herr Jäger, habe ich gerade ein neues Wort gelernt von Ihnen. Das war mir bisher noch nicht bekannt, aber das merke ich mir. Bundesaußenminister Heiko Maas ist seit 1,5 Jahren im Amt, hatte keine große diplomatische Vorerfahrung. Hat er eigentlich schon eine spezielle Handschrift, die man rauslesen kann aus seiner Außenpolitik? Was sagen Sie?
Er ist ja in einer ganz schwierigen Situation, weil er sozusagen den Mangel verwalten muss in der deutschen Außenpolitik. Es gibt derzeit keinen Konflikt, in dem die deutsche Außenpolitik wirklich relevant ist, wo man sich beweisen kann, wo man initiativ werden kann, wo man versuchen muss, Partner zusammenzubekommen. Und das macht seine Aufgabe wirklich schwer. Er hat sich ein Vorhaben vorgenommen, nämlich eine Allianz der multilateral ausgerichteten Staaten zusammenzubekommen. Nur ist das ein Projekt, das an der Realität sozusagen völlig vorbeigeht, von dem man überhaupt nicht weiß, welchen Ertrag es bringen soll. Also wenn Sie so wollen, er hat auf der einen Seite aufs falsche Pferd gesetzt und auf der anderen Seite steht er etwas verlassen in den internationalen Beziehungen herum, weil er nicht so genau weiß, was er eigentlich gerade unternehmen soll.
Jetzt gibt es ja noch den Vorstoß von Annegret Kramp-Karrenbauer im Nordsyrien-Konflikt, also eine internationale Sicherheitszone einrichten. Das war ihr Vorschlag. Das wird als Versuch gewertet, eben auf dieser Weltbühne wieder mitzuspielen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie das innenpolitisch angekommen ist, kann sich Deutschland damit wirklich wieder mehr ins Spiel bringen?
Also das ist, selbst wenn man die innenpolitische Dimension weglässt, einfach auf eine so amateurhafte Weise vorgetragen worden, dass man gar nicht weiß, wie man das bewerten soll. Der Zeitpunkt ist erstmal erstaunlich. Das geschieht jetzt in dem Moment, in dem sich Syrien, Russland und die Türkei darauf geeinigt haben, wie sie Nordsyrien unter sich aufgeteilt haben. Man hätte das Ganze vor Monaten ins Spiel bringen können, wenn man gewollt hätte. Als die Amerikaner das erste Mal Dezember letzten Jahres gesagt haben, sie wollen sich aus Nordsyrien zurückziehen. Aber was diesen Vorstoß angeht, von dem man ja gar nicht weiß, in welchem Format er laufen soll, ob das EU-Staaten sind, ob das Einzelne daraus sind oder ob das eine NATO-Mission wird. Es ist inzwischen die Bedingung genannt worden, dass das vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen werden muss. Präsident Assad wird eine Einladung aussprechen müssen dafür und Präsident Putin seinen Segen geben. Also es ist überhaupt ein ganz untauglicher Versuch, Deutschland wieder international ins Spiel zu bringen.
Deutschland wird prominent ignoriert, unter anderem von China und den USA. Warum das so ist, eine Einschätzung in Deutschlandfunk Nova im Update habt ihr bekommen von Thomas Jäger. Der ist Politikwissenschaftler an der Uni Köln und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Debatte zu Nordsyrien wird aktuell vor allem dadurch bestimmt, was Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wann wem über ihre Pläne mitgeteilt hat. Gleichzeitig rücken das türkische und das russische Militär in Nordsyrien vor. Katrin Sieker aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn die aktuelle Lage?
Ja, vorweg müssen wir sagen, dass wir eigentlich nur wenige und auch gar keine unabhängigen Informationen haben, weil es in Syrien so gut wie keine Reporterinnen und Reporter gibt. Aber was das russische Verteidigungsministerium zuletzt gemeldet hat, ist, dass einige Einheiten der russischen Militärpolizei gegen Mittag den Fluss Euphrat überquert haben. Das ist auch mit der Türkei abgesprochen, die in Nordsyrien ja schon operiert. Und jetzt ist die russische Polizei eben weiter Richtung Nordsyrien unterwegs in das Grenzgebiet zur Türkei.
Was will die russische Militärpolizei da genau?
Die will einen Abzug der kurdischen Einheiten. Gestern hatten sich der russische und der türkische Präsident getroffen und ein paar Sachen vereinbart. Zum Beispiel, dass sie zusammen das Grenzgebiet in Nordsyrien kontrollieren wollen und dass sie da die kurdischen YPG-Militärs zum Abzug zwingen wollen. Denen haben sie auch schon eine 150-Stunden-Frist gesetzt. Für den Ablauf der Frist hat ein Kreml-Sprecher schon gedroht, dass verbleibende kurdische Formationen von der türkischen Armee zermalmt würden. Der Druck ist also hoch auf die kurdischen Milizen der YPG.
Dann lass uns noch mal kurz gucken. Hat man nicht immer alles auf dem Schirm? Komplizierte Gemengelage da. Die kurdische YPG, was macht die nochmal in Nordsyrien?
Die war bis jetzt vor Ort, um zusammen mit dem Bündnispartner USA gegen die Terrormiliz IS zu kämpfen. Die US-Soldaten sind aber gerade dabei, das Gebiet zu verlassen, wegen des türkischen Einmarsches vor 2 Wochen. Und die USA sagen, inzwischen ist sogar auch die YPG abgezogen, so wie die Türkei es wollte. Ob das aber tatsächlich auch für das gesamte Gebiet stimmt, dass die Türkei meint, ist noch unklar. Und die Türkei betrachtet die YPG eben als Terrorgruppe. Und mit dem Argument hatte Recep Tayyip Erdogan auch seinen Einmarsch in Nordsyrien mitlegitimiert.
Und er will da eine Sicherheitszone für Flüchtlinge schaffen. Das ist ja das Ziel.
Genau, Erdogan selbst nennt das Sicherheitszone. Man muss jetzt auch so ein bisschen mit dem Begriff mal aufpassen, ob das nicht nur Beschönigungen sind. Jedenfalls soll die Zone ungefähr 400 Kilometer breit sein entlang der türkischen Grenze, aber auf syrischer Seite und da 30 Kilometer landeinwärts gehen. Und dahin will er dann ungefähr 2 Millionen Menschen bringen lassen, die wegen des syrischen Bürgerkriegs mit dem Assad-Regime in die Türkei geflohen waren.
Was bedeutet die türkische Offensive denn jetzt für die Menschen vor Ort, also in dieser sogenannten Sicherheitszone?
Neue Kämpfe erstmal. Ne? Das Gebiet ist das Zuhause von 3 Millionen Syrerinnen und Syrern. Und in den letzten 2 Wochen ist es immer wieder zu Gefechten da gekommen. Auch obwohl teilweise eine Waffenruhe vereinbart worden war. Vor gut einer Stunde hat übrigens US-Präsident Donald Trump nochmal eine neue Waffenruhe verkündet. Er hat gesagt, dass ihm die türkische Regierung mitgeteilt hat, dass sie ihre Offensive und Kämpfe einstellen wird.
Ist immer natürlich die Frage, ob sowas hält und wie lange noch?
Das ist fraglich. Bis jetzt jedenfalls sind allein in den letzten 2 Wochen 120 Zivilistinnen und Zivilisten vor Ort getötet worden. Die Zahl meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Und demnach sind außerdem 260 kurdische Kämpfer getötet worden und fast 200 türkische Kämpfer. Und die Türkei selbst meldet auch nochmal 20 getötete Zivilisten auf türkischer Seite. Unterm Strich, das meldet die UNO, hat die türkische Offensive in Syrien zusätzlich zu den Geflüchteten des Bürgerkriegs fast 180.000 Menschen in die Flucht getrieben.
Das russische Militär rückt in Nordsyrien ein, das türkische ist schon da. Ein Ziel von ihnen ist es dort, das kurdische Militär zu vertreiben. Katrin Silker hatte die neuesten Infos für euch im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
China hat schon länger Interesse, die USA sind auch da und auch Russland findet Afrika wieder interessant. Denn Afrika hat etwas, was viele andere Länder nicht haben. Wichtige Rohstoffe nämlich, die man abbauen und aus denen man Geld machen kann. China und Russland wollen Milliarden in das Land investieren und auch deutsche Politiker fliegen in letzter Zeit öfter zum Beispiel nach Kongo oder auch nach Kenia. Die wirtschaftlichen Interessen an Afrika sind groß und warum das so ist, das weiß unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika, Antje Diekans. Antje, es ist von einer sogenannten Goldgräberstimmung die Rede in den afrikanischen Staaten. Was erhoffen sich denn eigentlich Länder wie China und Russland?
Die erhoffen sich Rohstoffe, politischen Einfluss und auch Absatzmärkte hier auf dem Kontinent. Afrika verbinden ja viele immer noch vor allen Dingen mit Krisen und Katastrophen. Aber tatsächlich hat der Kontinent ja sehr viel mehr zu bieten. Also gerade auch Krisenländer wie der Kongo oder die Zentralafrikanische Republik haben wertvolle Rohstoffe, Uran, Gold und Diamanten und natürlich dann auch noch Kobalt und Coltan, also diese Rohstoffe, die in Laptops und Handys verbaut sind und deswegen jetzt heiß begehrt. Und gleichzeitig hat der Kontinent auch eine immer weiter wachsende Bevölkerung. Also es gibt so Schätzungen, dass bis Ende dieses Jahrhunderts ein Großteil der Weltbevölkerung Afrikaner sein werden. Das bringt natürlich dann Probleme mit sich, wie Fluchtbewegungen zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist Afrika natürlich auch ein riesiger Absatzmarkt und wächst da noch immer mehr. Und es gibt eben auch viele Länder mit einer zahlungskräftigen Mittelschicht. Und ja, wenn ich mich zum Beispiel hier so in Kenia umgucke, dann ist ganz schön viel made in China.
Wie genau engagieren sich Russland und China denn? Was machen die oder was haben die konkret vor?
Also die Chinesen, die sind schon länger hier auf dem Kontinent und die sind auch überall, kann man den Eindruck bekommen. Also wenn ich mir hier die neuen Straßen angucke, dann scheint es so, als wenn es kaum eine neue Straße gibt, die nicht von Chinesen gebaut wurde. Und ich bin auch gerade jetzt hier nochmal mit der neuen Bahn von Nairobi hier in Kenia an die Küste gefahren. Auch natürlich made by China. Und im Gegenzug dann transportieren die Chinesen aus Ländern wie dem Kongo zum Beispiel die Rohstoffe ab. Kenia dann, ein Land, das nicht so diese Rohstoffe hat, das verschuldet sich bis über beide Ohren bei China. Und da gibt es jetzt hier auch schon viele warnende Stimmen, die sagen, wir verkaufen uns hier mit Haut und Haaren und irgendwann werden wir das ja auch alles wieder bezahlen müssen. Russland dagegen, da sieht es ein bisschen anders aus. Die wollen gerne an Sowjetzeiten anknüpfen, wo sie eben noch mehr Einfluss auf dem Kontinent hatten. Im Moment ist es so, dass vor allem Waffenexporte nach Afrika gehen, nämlich 40% all der russischen Waffenexporte. Und natürlich hätten die Russen aber auch gerne was von den Rohstoffen ab. Und es gibt wohl schon zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik einige Minen von eben Diamanten oder Gold, die von russischen Söldnern kontrolliert werden.
Du hast das eben schon mal angedeutet. Also es gibt auch durchaus schon mal die ein oder andere Kritik daran, wie sehr sich zum Beispiel China engagiert in Afrika. Wie wird das denn in den Ländern selbst eigentlich gesehen? Wie wird das bewertet?
Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also wenn ich hier in Kenia in die Zeitungen gucke, dann sind es zuletzt eben vor allen Dingen die warnenden Stimmen. Aber wenn ich dann wiederum im Kongo gucke, also da war ich mal unterwegs, wo ich tatsächlich dann eine Reportage auch gemacht habe zu diesem Thema, die Chinesen transportieren euch die Rohstoffe ab, wie findet ihr das eigentlich so? Mhm. Und ich war dann total überrascht, weil ich von den Kongolesen immer nur positive Antworten zu den Chinesen bekommen habe. Also die haben gesagt, ja, die bringen uns doch die Straßen, die bringen uns Krankenhäuser, die bringen uns Schulen. Also die sind für uns der Motor der Entwicklung, die machen all das, was unsere Regierung nicht macht. Da sahen das die Menschen eigentlich völlig unkritisch, beziehungsweise waren da regelrecht begeistert von dem Engagement der Chinesen.
Die deutsche Wirtschaft scheint da ja auch langsam aber sicher Interessen zu entwickeln oder zu zeigen. Also die deutsche Politik scheint da aufzuwachen. Es wird auch häufiger von Deutschland aus, von deutschen Politikern in Richtung Kongo oder Kenia gereist. Ist das jetzt noch die richtige Zeit oder ist das schon zu spät?
Na, zu spät, das glaube ich nicht. Aber es ist auch tatsächlich schon sehr interessant, wie sehr sich die Politiker hier zuletzt die Klinke in die Hand geben. Also innerhalb von nicht mal 2 Monaten waren jetzt erst Entwicklungsminister Müller, dann Außenminister Maas und schließlich auch noch Gesundheitsminister Spahn im Kongo. Da kann man zum einen sich fragen, wie sprechen die sich eigentlich in der deutschen Regierung ab? Zum anderen sieht man daran aber auch, naja, es ist tatsächlich so ein neues Interesse auch an Afrika da. Und gerade heute ist zum Beispiel auch noch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir mit einer Delegation hier in Nairobi. VW hat zuletzt Werke in Kenia, in Nairobi und in Kigali, in der Hauptstadt von Ruanda, eröffnet. In Südafrika ist VW sowieso schon. Also man sieht schon, es ist jetzt mehr Interesse auch an Afrika als Wirtschaftsstandort da. Nichtsdestotrotz vielleicht nochmal gerade so 2 Zahlen, die man nicht ganz vergleichen kann, aber die trotzdem einen Eindruck geben. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, der hat im Moment ein paar 100 Mitglieder und es sind gleichzeitig aber mehr als 10.000 chinesische Firmen auf dem Kontinent. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
Es gibt ein großes Interesse vor allen Dingen von China und Russland an Afrika. Warum die so groß sind, die Infos habt ihr bekommen von Antje Diekans. Wir haben kurz vor der Sendung zusammen gesprochen. Und um das nochmal ein bisschen anschaulich zu machen, wie groß das Interesse ist, Wladimir Putin, der russische Präsident, hat ab heute mehr als 40 afrikanische Staats- und Regierungschefs eingeladen nach Sotschi ans Schwarze Meer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.